Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Hallo Jochen.
Ich wollte direkt mal mit einer Frage einsteigen. Ich finde es immer wunderschön, wenn ihr Fragen habt an Horst, fragen@horstunderfisch.de, das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr Fragen loswerden. So wie Hendrik, der fragt dich. Erstmal sagt er, euer Podcast ist richtig interessant, unterhaltsam. Er steht ganz oben auf meiner Favoritenliste. Vielen Dank dafür. Meine Frage an Horst. Müssen die gefangenen Fische immer sofort, wenn man wieder zu Hause ist, ausgenommen werden? Oder können sie auch im Kühlschrank übernachten und erst am nächsten Tag unter das Messer kommen?
Nein, also so schnell wie möglich. Nicht, kommt immer auf die Außentemperaturen an. Also jetzt bei diesen heißen Temperaturen wäre es sogar von Vorteil, sie gleich am Wasser auszunehmen. Auf alle Fälle muss man sie kühl halten. Und wenn man sie im Kühlschrank hat, kann man sie auch noch einen Tag liegen lassen. Aber es ist immer besser, so schnell wie möglich den Fisch ausnehmen und sauber machen. Nicht, dann hat man astreines Filet. Es kann ja sein, dass die Fische Würmer haben. Und die Würmer sind meistens, also die Nematoden, die für den Menschen nicht schädlich sind, aber die sind meistens in den Eingeweiden und die können dann, was du von den Eingeweiden in die Bauchlappen wandern und gehen auch ins Filet, also so schnell wie möglich die Fische fachgerecht ausnehmen.
Sehe ich das mit den Würmern?
Du siehst die Würmer. Wenn du noch gute Augen hast, und dann siehst du, das sind so kleine dunkle Punkte. Also wie gesagt, das ist für den Menschen nicht schädlich. Und die meisten Fische haben auch keine Nematoden, aber gerade bei Meeresfischen und die tief am Grund leben unten, kann das eben sein, dass sie diese Würmer haben. Und man will den Fisch ja mit Genuss genießen. Also ich nehme meine Fische immer so schnell wie möglich aus und halte sie auch immer kühl. Tipp von mir auch, wenn man jetzt am Wasser ist und will die Fische mitnehmen, hat keinen Kühlschrank dabei, immer in einem Eimer legen und mit einem feuchten Handtuch abdecken. Das ist wie ein Kühlschrank funktioniert, dass der Fisch auch schön kühl. Niemals in der prallen Sonne liegen lasse, dann wird der Fisch steif. Ich kenne das früher von den Dorschen. Die Leute haben morgens einen Dorsch gefangen, den konnten sie abends von den Gräten schütteln. Also immer schön kühl halten und so schnell wie möglich ausnehmen.
Aber wenn ich jetzt am so 4-5 Stunden auf der Kiste sitze und angel, und dann kann ich sie, aber du hast ja immer dein Sitzeimer, wo die dann reinkommen, oder?
Ja, nein, ich habe dann ja zumindest, wenn ich jetzt gezielt auf Fische angel, die ich mitnehmen will, habe ich einen Eimer dabei, weißt du, ich habe einen Eimer und in diesem Eimer habe ich ein Tropfblech. Ne, das ist einfach ein gekantetes Blech mit Löchern, was so wie ein Sieb, kannst du dir vorstellen. Und da lege ich dann die Fische drauf und decke die immer mit einem feuchten Handtuch ab. Was du da, das ist klar, wenn ich nur 4-5 Stunden angel und dann mache ich sie nachher zu Hause schön sauber. Aber ich lege sie nie mit Eingeweiden in den Kühlschrank. Ich mache sie immer gleich am selben Tag sauber.
Was war der letzte Fisch, den du gefangen hast?
Der letzte Fisch, den ich gefangen habe? Muss ich überhaupt mal überlegen? Ach so, ja, ein Hecht.
Ne? Das war der, über den wir schon letzte Woche geredet haben, oder kam noch einer dazu? Oder?
Aal. Aal war das letzte, was ich gefangen habe. Nein, das letzte habe ich gestern gefangen. Stimmt. Also ein Fisch, den ich verwerten will, wenn man so sagen. Ja, okay. Ich habe gestern noch bei dem schönen Wetter, habe ich ausgenutzt und bin nochmal mit meiner Kopfhute losgefahren und habe wirklich ganz alleine, hätte ich nie mitgerechnet, in unserem Vereinssee in Dörpum gesessen, habe das herrliche Wetter genutzt und habe Fische gefangen ohne Ende. Ich wollte mal was ausprobieren, weißt du, wir haben ja am Donnerstag noch einen Durchgang alte Säcke angeln und das fischen wir zum Abschluss da in Dörpum. Ach, das
heißt, du trainierst heimlich.
Du trainieren, doch, mit 78 Jahren brauche ich, glaube ich, nicht mehr trainieren, aber es ändert sich ständig, weißt du, und dadurch, dass wir im Augenblick so eine stabile Hochdrucklage haben, die sich leider jetzt in den nächsten Tagen ändern soll, ne, ist es eben so, dass in diesen tiefen Gewässern unten am Grund kaum oder überhaupt kein Sauerstoff mehr ist und die Fische tatsächlich in den Schwungschichten beißen und die musst du eben suchen, weißt du, und dann habe ich eben ein bisschen, aber ich habe auf Anhieb Fisch gefangen, was auch in unterschiedlichen Tiefen mal ausprobiert, Entfernung gefischt, was habe da wirklich schön allein gesessen, habe ein Rotauge nach dem anderen gestippt, leider keinen Brassen, was ich habe dann immer noch mal versucht, auf Brassen zu fischen, bin dann auch immer noch mal tiefer gegangen, habe ständig die Pose verstellt, habe aber leider keinen Brassen gefangen, sondern aber jede Menge Rotaugen.
Das heißt, jetzt weißt du, wo, auf welcher Höhe die sich gerade aufhalten.
Das war Sonntag. Also ja. Donnerstag angeln wir. Ab morgen soll das Wetter umschlagen. Wir sollen tief kriegen. Also okay. Ich habe zum Beispiel, wir hatten die ganze Zeit eine stabile Ostwindlage. Der Wind wird drehen auf Süden, Südwesten, wie immer bei uns. Also du kannst, ja, und dann weiß ich auch gar nicht, welchen Platz ich ziehe. Nee, das Gewässer ist ja riesig. Wir verlosen ja die Plätze. Ich angel einfach gerne. Was du trainieren. Also mit der Kopfhude, was so angel ich ja mein ganzes Leben schon. Und klar, es gibt Gegebenheiten, du musst dich entscheiden. Weißt du, guck mal, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf Grund angel, weißt du, wo man die Brassen erwartet, ne, und fange keine Rotaugen, dann kann ich nicht vorne liegen. Ne?
Henrik schreibt: Hallo Horst, hallo Jochen. Ich bin Hendrik, 14 Jahre alt, komme aus Niedersachsen. Ich habe gerade frisch meinen Angelschein, habe zwar schon mit einem Freund geangelt, aber wollte mir nun selbst eine erste Raubfisch-Kombo zusammenstellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei vielen Rollen ein Schnurdurchmesser steht und wollte deshalb fragen, inwiefern der zu berücksichtigen ist.
Ja, der Schnurdurchmesser sagt ja einfach nur für die Füllkraft der Rolle, ne? Also ist ja klar, wenn ich jetzt einen Schnurdurchmesser habe, sagen von, was so Standard ist, 0,12 Millimeter, geflochtene Schnur, hat in der Regel eine Tragkraft um 8 Kilogramm, nicht? Und geht auf solcher Rolle teilweise 500, 600 Meter, nicht? Als Tipp für so einen Jungangler, die Rollen fassen alle zu viel Schnur. Und wenn er jetzt in ein Fachgeschäft geht und hat noch alte Schnüre, also ich mache es generell so, dass ich den Kern der Spule mit alter, monofiler oder geflochtener Schnur bespule und lediglich die letzten 150 bis 200 Meter mit der teuren geflochtenen Schnur bespule. Die braucht man nie. Nicht? Also man soll die Spule immer schön voll machen. Dabei muss er darauf achten, nicht zu voll mit Rollen, mit denen er arbeitet. Mindestens immer so 3 Millimeter unterm Spulenrand bleiben. Also die Verkäufer neigen gerne dazu, die Spule rappelvoll zu machen und dann hast du nachher eine Perücke, fällt dir runter. Also achte darauf, mindestens 3 Millimeter unterm Spulenrand. Die Spule muss stramm, also richtig stramm bespult sein. Vom ersten Auswerfen mal vorsichtig werfen, nicht, weil die meistens ja mit einer Maschine bespult werden und anders ausspulen als nachher mit der Rolle, also vorsichtig auswerfen, nochmal weiter auswerfen, ins Wasser werfen, stramm eindrollen und dann hast du das vernünftig und wie gesagt, achte darauf, dass man dir unten, man nennt das Füllschnur, dir eine alte Schnur, wenn du keine eigene hast, eine billige monophile Schnur unterspulen lässt und kaufst dann nur 100, circa 150 bis 200 Meter diese teuren geflochtenen Schnüre und je nachdem, welchen Schnurmesser du kaufst, wenn du jetzt, wie gesagt, ein 12 oder 13er oder eine 30er, dann musst du natürlich die Sticker, dann musst du wieder mehr Platz lassen.
Okay, danke für die Antwort. Hallo Jochen, hallo Horst. Max schreibt: Zunächst mal möchte ich mich für den tollen Podcast bedanken. Ich bin im Außendienst tätig und daher viel im Auto unterwegs. Ich habe alle Folgen mindestens doppelt gehört, fiebere jeden Tag neuen Folgen entgegen. Meine Frage: Im Oktober fahre ich mit einem Kumpel für 2 Wochen in die Toskana, um genauer zu sein auf die Insel Elba. Hat Horst zufällig Erfahrung in diesem Revier bzw. am Mittelmeer? Wir würden gerne auf Bonito, Barracuda und Dorade fischen. Hat er zum Beispiel Tipps für die Köderauswahl? War das dein Revier?
Nein, leider nicht. Also ich habe natürlich auch das schon mal geangelt. Ich habe im Mittelmeer geangelt. Wir haben ja früher, also als ich noch die Meisterschaften gefischt habe, haben wir ja auch viel in den Mittelmeeranrainern gefischt, aber dann immer vom verankerten Boot und dann in der Regel auf kleinere Fische. Nicht? Also man sollte auch, bevor man was, sich da immer mit Einheimischen in Verbindung setzen, was, da gibt es Kunstköder, Naturköder, je nachdem, was man will. Also da würde ich Ihnen jetzt, kann ich Ihnen leider keinen Rat geben. Nicht, er muss ja dann auch, wie gesagt, wenn er vom Ufer aus fischt, dann viele Einheimische Wanderrouten, dann in der Regel mit Naturköder, dann kannst du natürlich nicht sagen, was vorher beißt. Ne? Meistens das sind ja alle anderen Fischarten und man kann auch geführte Angeltouren da machen, wenn man jetzt gezielt auf Thun, Bonito oder ähnliches fischen will, dann sollte man sich zumindest einmal mit jemandem Einheimischen in Verbindung setzen, mit so einem sogenannten Guide und mit dem gemeinsam so eine Angeltour machen. Das Mittelmeer ist sehr, sehr fischreich, ist aber auch schon richtig schön geplündert. Nicht? Und es gibt ja unheimlich viele Angler. Also wenn er dahin fährt auf Elbe oder ähnliches, das ist so interessant. Da stehen überall Angler am Ufer und die meisten angeln einfach mit Brandungsgeschirr auf alle Fische, die da vorkommen, was so der Brotfisch ist, der, wie heißt denn, da kommt der auch bei uns vor, kommt der Hildebeiner sagt, die Schnäbel nicht, die Meeresche.
Wenn ich jetzt die Prüfung hätte, hätte ich dir wahrscheinlich helfen können gerade. Meeresche, ja?
Ja, ja, die Meeresche kommt da relativ vor.
Ist und keine Prüfungsfrage.
Nein, und die Meeresche, die kann man vom Ufer sehr gut fangen und die ist im Gegensatz, es gibt ja verschiedene Sorten. Die Meereschen hier bei uns sind ja reine Planktonfresser, während die im Mittelmeer wird auch auf Brotflocke, auf Fischfetzen und Ähnlichem gefangen vom Ufer aus. Da gibt es so verschiedene Methoden. Da gibt es auch so, was manche haben so ein nimm ein Stück Brot oder ein Brötchen und versteckt da jede Menge kleine Haken, weil die da dran rumschlaufen, nicht? Aber wenn man dann so einen an der Angel hat, ist schon der Hammer, nicht? Und sonst fängt man da unheimlich viel Aquariumfische, sag ich mal. Ich weiß gar nicht alle, wie die heißen, aber die ganzen bunten Fische, die man sonst im Aquarium nennt, das sind ja Warmwasserfische im Mittelmeer, die kämpfen. Also ich wünsche da viel Petri Heil, aber er soll sich vorher in einem Angelladen da irgendwo vertraut machen oder sich mit einem Guide in Verbindung setzen.
Ist das eigentlich deine, also liebst du lieber die kühleren Regionen im Norden?
Ja.
Ist das der Grund?
Du, ich habe mal, ja, nicht der Grund, ich habe mal gesagt, weißt du, ich friere lieber, als dass ich schwitze. Weißt du, ne, also ich liebe, weißt du, darum, weißt du, die Frage, der Herbst steht vor der Tür, wir haben jetzt wunderbare Sommerwetter, ist wirklich schön, aber ich habe ja gestern nochmal da bei uns an der Merkel-Schacht gesessen und habe in der Sonne geschwitzt, weißt du, das war so warm, war so mit T-Shirt und kurzer Hose. Und was, wenn jetzt so die ersten Herbststürme kommen, was so, und so diese kalten, rußigen Nächte, der hat auch was für sich, das liebe ich auch, weißt du, also das ist, ich persönlich mach's lieber etwas kühler.
Kai schreibt, meine Frage ist, ob Horst auch mal in Dänemark in den Auen fischt und auf was er dort geht.
Ja, also ich habe sehr viel in den dänischen Auen gefischt. Also wir wohnen ja nicht weit von der dänischen Grenze. Und wir haben früher, heute ist das nicht mehr, früher hatte die Meerforelle keine Schonzeit. Wir konnten schon ab 1. Januar haben wir immer auf, was man heute eben nicht mehr macht und auch unsportlich ist, auf absteigende Meerforellen geangelt. Wir haben zum Beispiel dieses Treidelangeln da tagtäglich gemacht, weil unsere Gewässer dann noch Schonzeit hatten. Aber wir, früher konnten wir in Dänemark, in der Wiedau, Bredeau und in den ganzen Flüssen konnten wir dann eben mit Treidelfischen, mit Wurm treiben lassen oder Fischrogen, war so ein Geheimtipp, haben wir dann auf absteigende Meerforellen gefangen. Und wenn ich heute an eine dänische Au gehe, fahre ich in erster Linie eigentlich nur wegen der Meerforellen da hoch. Nee, aber dann natürlich mit Kunstködern, mit Blinkern, Spinnern, Fly und Kondom ist ein sehr begehrter Köder für Meerforellen und Lachs. Und die dänischen Auen sind in einem Top-Zustand, also sind also reine Salmonidengewässer, sind sehr schnell fließend und haben auch noch einen tollen Aalbestand.
Weißt du, wie die Regelungen zum Angeln da in Dänemark sind? Sind die entspannter als hier?
Nein, sind dann ähnlich wie bei uns, nicht? Also du musst dich auch vorher informieren, du brauchst einmal diesen dänischen Fischereischein, nicht? Den gibt's, der ist die Grundvoraussetzung. Ich brauche den nicht mehr für Renten ab 65 Jahre, die dürfen kostenfrei in Dänemark angeln, aber junge Leute müssen voraus, es gibt einen Wochenschein, Tagesschein, Monatsschein, Jahresschein, das ist die Grundvoraussetzung und dann brauche ich immer einen Erlaubnisschein für das jeweilige Gewässer und da gibt es auch ganz knallharte Vorschriften. In vielen Gewässern ist sogar das Wurmangeln teilweise verboten. Wenn Wurmangeln erlaubt ist, ist die Hakengröße vorgeschrieben, also die fischen, ich sage mal, mit richtigen Krampen, um keine Fische zu verangeln, keine kleinen Fische, dann gibt es auch ein Entnahmefenster, du darfst zum Beispiel nur Teil Lachs entnehmen, wenn das Limit erreicht ist, ist das vorbei. Du darfst weiter angeln, musst die Fische aber releasen, im Gegensatz zu bei uns. Ne? Darfst du dann ja auch nicht mehr angeln, wenn jetzt mal sagen, da sind für den Fluss 100 Lachse frei, die sind gefangen worden, die müssen in Fangbücher eingetragen werden, dann darfst du weiterhin auf Lachs angeln, darfst aber keinen mehr entnehmen. Ne? Meerforellen sind frei und die dänischen Gewässer sind top Meerforellengewässer, also wirklich, ob Ostsee oder zur Nordsee ist, also es ist wirklich, es lohnt sich da, mal gezielt auf Meerforelle zu angeln, entweder mit Kunstködern oder für jemanden, was so der noch die alte Treidelangelei, das heißt mit dem Proppen, die Dänen machen das auch sehr viel, was so diese großen rot-weißen Kunststoffproppen, dann kommt unten Blei und dann kommt der ein Tauwurm oder ein Wurm davor, den lässt du vortreiben und dann verzögert so treiben lassen, dann Strecke machen, bringt Spaß oder eben mit Spinnern oder ähnlichem. Nee, aber ist schon interessant.
Frage von Martin. Diese Frage habe ich mir tatsächlich schon selber beantworten können. Aha. Denn ich bin mir mehr oder weniger zufällig auf allerhand dieser invasiven Krebse gestoßen. Jetzt weiß ich, wie ich sie in die Küche bekommen kann. Ich freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Achso, wollte einfach nur sagen.
Ja, du, da kann ich aber, Jochen, das passt. Hast du noch mehr Fragen? Sonst
nee, das war jetzt erst so die letzte.
Das passt. Denn, weißt du, ich bin jetzt gerade in der letzten Woche, habe ich nochmal mit Heinz, weißt du, wir haben hier mal in Norddeutschland gedreht und Heinz meinte, das wäre noch ein bisschen dünn, braucht noch ein bisschen Material. Und da habe ich gesagt, du Mensch, dann lass uns mal Krebse fangen. Ne? Wir haben hier eine, also wir haben ja auch ähnliche Auen wie in Dänemark, weißt du, und zum Beispiel der Bongwiler Kanal, die Solma-Au, die Lecker-Au, und das sind alles hochinteressante Gewässer, die früher auch einen guten Meerforellenbestand hatten und immer super Aalbestand hatten, nicht? Und wir haben da wirklich sehr viel auf Aal geangelt, bis auf einmal wir feststellten, weißt du, ständig waren unsere Köder abgefressen, die Würmer ab, aber es waren keine Aale am Gebissen. Dann haben wir erst immer auf Wollhandkrabben getippt, die es bei uns natürlich auch gibt, diese Plage, nicht? Aber die Wollhandkrabben schneiden dir die Schnüre durch, nicht? Dann ist der Haken weg. Das war hier aber nicht der Fall. Und da irgendwann haben wir dann mal, hatte sich ein Krebs dann irgendwie verhakt im Haken. Und dann hatten wir auf einmal die Signalkrebse, die in Schweden eine Delikatesse sind, gerade zum Mittsommer.
So Krebstage oder so.
Ja, das die sind dann ganz
verrückt. Wie die Krabbenpulen.
Ja, ehrlich. Und die haben wir, Jochen, bei uns in Unmengen. Habe ich gar nicht gewusst. Dann hat mein Kumpel und ehrlich haben wir gesagt, pass mal auf, dann haben wir unsere normalen Köderfischstänken genommen. Die sind so einmal eins, was du mit denen, das ist wie ein Senknetz, nicht? Das hältst du ins Wasser und dann wartest du, ob sich ein paar Fische sammeln, und dann hebst du das hoch und dann ist das wie Fischen mit dem Netz. Auf dieses Senknetz haben wir Fischabfälle gemacht, und zwar habe ich so kleine, wie kannst du sagen, wie Zwiebelsäckchen. Ich habe so, das gibt so Aalköder, das sind also Netze, die man zumachen kann mit dem Blei, die habe ich in mein Netz gebunden, Fischabfälle rein, Jochen. Und dann haben wir die Krebse, die Senke hochgeholt. Ich habe nicht mal meinen Augen, ich habe es gar nicht für möglich gehalten. 20, 30 auf einmal von diesen Krebsen hatten wir da drin.
Ach du, das war da hat das nur uns, an einer Stelle.
Ja, an einer Stelle. Also wir sind an die Au gegangen, die sind ja bei uns relativ flach, also so im Schnitt 60, 80 Zentimeter tief, je nach Wasserstand. Dann haben wir diese Senknetze genommen, weißt du, da eben Köder platziert und dann hier die runtergelassen, Augenblick liegen lassen, hochgehoben. Dann hattest du auch Nummer 3 oder 4, nicht? Und sind dann gewandert. Weißt du, wenn wir jetzt mal sagen, da 5, 6 Mal gesenkt haben, immer an der gleichen Stelle, wurde weniger, nicht? Dann sind wir 20 Meter weitergegangen, die Senke wieder runtergelassen, Köder rauf, einmal mit lang geschleppt. Jochen, wir haben also so viele Krebse gesenkt, dass wir das dann nachher ja perfektioniert haben. Dann gibt's ja auch noch Krebskörbe und ähnliches. Und dann haben wir uns erstmal schlau gemacht. Ist das überhaupt erlaubt? Nicht? Also es ist so, dass es bei uns erlaubt ist und es ist sogar gewünscht, diese zugewanderte Art zu dezimieren. Denn diese Krebse, diese Signalkrebse, in anderen Gewässern auch Kamperkrebse, haben unsere einheimischen Flugkrebse ausgerottet. Die haben die sogenannte Krebspest mit reingeschleppt bei uns, nicht? Und wir hatten ja früher diesen einheimischen europäischen Flusskrebs, den gibt's so gut wie gar nicht mehr in unseren Gewässern. Also entweder du hast da die Signalkrebse oder Kamperkrebse. Diese Krebse kann man dadurch unterscheiden. Die Signalkrebse haben an den Scheren einen kleinen weißen Punkt, nicht? Sind von der Bauchseite rötlich und haben auf den Rücken glatt, also keine Dorn. Während der Kammerkrebs da Dorn hat. Die sehen sich aber sonst ähnlich und schmecken auch gleich gut. Nicht? Also auf alle Fälle, dann haben wir diese sogenannten Köderfischfallen, Krebskörbe, wie es die in Schweden ja gibt, was du die versenken darfst. Die darfst du bei uns nicht ohne weiteres fischen, da musst du dich vorher schlau machen. Aber mit der Senke ist hier bei uns erlaubt und du darfst keine fremden Fische ins Gewässer einbringen. Also du darfst nicht mal sagen, jetzt irgendwo die Fische kaufen, vom Fischhändler holen als Köder. Weißt du, wir haben ja anfangs mit Meeresfischen, mit Heringen, weil die ja besonders gut stinken und öl- und fetthaltig sind, haben wir gute Erfolge gehabt. Und jetzt nehmen wir nur noch Fische, die wir im Gewässer gestirbt haben, Rotaugen, Plötzen, geht genauso gut. Weißt du, wir wollen ja auch keine Krankheiten ins Gewässer schleppen. Die kommen dann eben in diese Zwiebelsäckchen oder werden aufs Netz genäht. Also die müsst du schon irgendwo befestigen. Die schleppen sie dir sonst runter, die Krebse, nicht? Und das Phänomenale ist, was du lässt deine Senke, also dieses Netz runter bis auf den Grund, hast deinen Senkstab dabei, hast deinen Stuhl damit, setzt dich 5 Minuten hin, so gefühlmäßig, hebst an und dann siehst du auf einmal, was du, ich weiß gar nicht, wie die das machen, da hängen die von unten, was du, die krauchen dann unter dieses Netz, das sind ja bodenliebende Tiere, weißt du, und verbeißen sich dann in diesen Ködern und dann hast du, also wir haben das da gemacht, eine relativ kurze Zeit, dann hatten wir 100 Stück oder ähnliches und als wir da drauf gekommen sind, habe ich das dann, weißt du, perfektioniert. Ich habe noch aus den Zeiten, wo wir mit lebendigem Köderfisch angeln konnten, habe ich doch so eine Waschmaschinentrommel, also die man abschließen kann. Also was, da gab es ja früher Waschmaschinen, die von oben besteckt worden sind oder ähnliches. Und die wurden ja zugemacht, hermetisch abgeriegelt. Und das waren unsere Köderfischbehälter. Ne? Das ist alles aus Edelstahl. Kannst du eben dicht abmachen, kannst ein Schloss vormachen, dass dir die keiner klauen kann. Wir hatten zum Beispiel bei unserem Dörfbum, hatte jeder so seine Waschmaschinentrommel mit einer Kette und einem Schloss vor und hatte da seinen Bestand an Köderfischen. Nicht? Und die habe ich noch. Und da habe ich dann diese Krebse reingemacht und die Krebse bei mir im Teich versenkt, nicht, um sie lebendig zu halten. Das hat den Vorteil, die reinigen sich dann. Wenn du die 2-3 Tage drin hast, ist der Darm sauber. Sonst, wenn du den zubereitest, da kommen wir gleich nochmal zu, dann haben die immer noch so einen Darmfaden, den Darm da drin, weißt du. Aber wenn die ein paar Tage im Wasser sind, dann werden die von alleine sauber. Bloß du darfst das nicht übertreiben, weil wenn du zu viele drin hast, dann sind Kannibalen. Die fallen dann übereinander her. Nicht? Das musste man erst alles erfahren, aber so 2 Tage ging, nicht zu viel in der Waschmaschinentrommel. Und dann habe ich mal meine Verwandtschaft hier eingeladen zum Krebsessen. Was war so ein schöner Sommertag, wie wir jetzt hier noch gerade haben, haben wir hier draußen gesessen und haben ähnlich wie die Schweden, das ist ja Volkssport, diese Krebse dann gekocht. Und da mussten wir auch erst Erfahrung sammeln. Also ich kenne das ja von den Nordseegarnelen, ne? Die werden ja auch gekocht, nicht? Und wenn du jetzt diese Signalkrebse kochen willst, dann musst du siedend, also kochend heißt es sprudeltes Wasser, und nach dem Tierschutzgesetz, müssen wir natürlich auf alles achten, musst du die immer mit dem Kopf zuerst in siedend heißes Wasser werfen, stecken oder ähnliches. Die sind dann sofort tot. Die darfst du nicht länger als circa 4 bis 5 Minuten kochen. Dann schwimmen sie auch auf, werden rot. Dann holst du sie raus aus dem Wasser und musst sie abschrecken mit kaltem Wasser. Nicht? Und das haben wir jetzt am letzten Mittwoch gemacht. Ne? Wir haben Krebse gesenkt. Ich hatte einen Gaskocher mit ans Wasser, einen Kochpott mitgehabt am Wasser, haben Wasser gekocht, haben die Krebse da gekocht und zubereitet. Und wir haben, also ehrlich, du glaubst, in der freien Natur diese Krebse genossen. Nun ist das ja so, der meiste oder der größte Fleischabteil, der sitzt hinten im Schwanz. Ne? Den kannst du auch wunderbar abdrehen und dann kannst du die auseinanderbrechen. Ne, und das Fleisch rausholen oder mit einer Schere. Da sind wir dann hintergekommen, weil du schneidest einfach mit der Schere von der Bauchseite auf, dann kannst du das schön auspulen, kriegst das Fleisch raus, dann kannst du es abziehen, dann klappst du die auseinander, dann nimmst du diesen Darmfortsatz raus und dann haben wir dann Teller voll gepult. Du, und dann haben wir da ein Brötchen dazu und dazu muss man dann irgendwie einen Dip haben, Mayonnaise, Knoblauchsoße, schön Knoblauch oder ähnliches, irgendwas, weißt du.
Zitrone.
Ja, war der Hammer, weißt du. Also wirklich haben wir richtig schön genossen und ich habe das damals mit meinem Verwandtschaft viel gemacht, weißt du. Du musst eben einen Haufen haben, nicht? Wenn du satt werden willst davon. Nicht? Aber das war wirklich, und das ist im Augenblick, ist das eben eine Plage, die wir hier haben, die natürlich den Nachteil haben, dass die natürlich allen anderen da den uns Anglern die Würmer vom Haken lutschen oder fressen, aber mal so auf Krebszimmer einen Tag zu gehen, also das ist auch eine kurzweilige Geschichte dann.
Ne? Aber das ist ja ganz gut, weil wenn das eine invasive Art ist und alle sagen, die müssen eh weg, ist das ja super. Ja, also, wenn die schon schmecken und einfach zu fangen sind, dann kann man zack.
Ja, ja, genau. Also mittlerweile hat sich das ja rumgesprochen. Ich habe ja meinen Freund Jörg Ovens, der in Husum ja im Angelgeschäft hat, ne, er sagt, du, ich habe noch nie so viele Senken verkauft wie in den letzten Jahren. Weißt du, weil du brauchst ja eigentlich keine Senken mehr, weil du ja nicht mehr mit lebendigem Köderfisch angeln darfst, weißt du. Und jetzt auf einmal ist das auch wieder ein Verkaufsschlager. Nicht alle haben sich jetzt mittlerweile so eine Senke zugelegt. Und für viele ist das, also ich habe einen Freund von mir, der führt genau Buch, der hat schon weit über 1000 Krebse dieses Jahr gesenkt, weißt du. Und der putzt sich die dann immer aus. Und nimmt das Fleisch, füllt das in so leeren Marmeladengläsern, macht diese Gläser zu und stellt die dann in die Gefriertruhe mit dem Deckel nach unten. Was, und friert die ein. Und wenn ihm danach gelüstet, dass er mal wieder Krebse essen will, was, und dann holt er sich so ein Glas raus, hat ja das pure Fleisch und die sind ja im eigenen Saft eingefroren, weißt du, nicht? Und dann ist das eben mal eine schöne Mahlzeit und genießt eben dieses Krebsfleisch dann da, nicht?
Ja, ist lecker. Ist das denn auch so, dass du dann auch angeben musst, wo, wie du, wie viel du da gefangen hast, damit die Behörden Bescheid wissen, ah, okay, um die Gewässer müssen wir uns mal kümmern, da gibt es zu viel oder
so? Nein. Also wie gesagt, wir sind da ja durch Zufall drauf gestoßen und ich hatte das in diesem Jahr auch schon mal versucht, war so im zeitigen Frühjahr und da waren leider noch keine. Nicht? Also das ist eine reine, jetzt im Hochsommer, die haben ja nachher, weißt du, haben die im Unterleib, haben die ja ihren Rogen, hätte ich meine gesagt, ihre. Und diese, die wir jetzt gefangen hatten, waren also noch alles schier, weißt du, die hatten noch keinen Rogenansatz und nichts unterm Bauch und war überhaupt kein Problem, nicht? Also das ging so ratzfatz, man konnte das natürlich noch perfektionieren und aber mit der Senke, das war einfach eine tolle Geschichte, weißt du, und war natürlich mal wieder was anderes, weißt du, weil wir haben eben Aal und so ist bei uns schwierig geworden, nicht wie überall und dann. Aber was erfreulich ist, was wir haben jetzt wieder, ich habe heute Morgen gerade einen Angelkollegen getroffen, der hat mir stolz berichtet, der hat eine Meerforelle in der Soholmau gefangen, was so die Meerforellen steigen jetzt bei uns in die Auen auf, nicht? Und wenn du da mal lang, hat er mit dem Blinker gefangen, war so ganz happy, also es geht aufwärts, nicht?
Was ist jetzt, was kommt jetzt für eine Zeit?
Ja, jetzt Herbst ist ja, jetzt ist, das Kraut stirbt ab, weißt du, ich war ja auf meinem Lieblingsgewässer, Jochen, mit dem Botscholder See, also ich habe Tränen in den Augen, das ist, der ist so was von verkrautet, weißt du, und so klar geworden, das war mal so ein Top-Zander-Gewässer, weißt du, und jetzt hast du nur noch Kraut, du kannst nur noch mit so Krautspinnern und ähnlichen da fischen, also die Überdingung der Landwirtschaft, was führt eben zu diesem explosionsartigen Krautgewuchs und die größte Sorge ist ja, dieses ganze Kraut, das ist ja Unmengen von Biomasse, was, das stirbt ja jetzt ab, sinkt auf dem Boden, verfault, verrottet, weißt du, also ich werde es nicht mehr erleben, aber unsere Gewässer irgendwann versanden die. Die werden immer flacher, weißt du, und dadurch, dass sie immer flacher werden, kommt immer mehr Licht von oben, das Kraut wächst immer doller, weißt du, durch die Nährstoffeinflüsse, das ist schon Hammer. Ne? Also das war der Botscholder See, den habe ich ja als Kind, als Junge, ich habe da Tage und Nächte zugebracht, weißt du, jetzt mache ich da gar nicht mehr hin, weil du da ewig nur im Kraut rumpulst und im Kraut fischst, aber so wird es wahrscheinlich auch mit anderen Gewässern gehen, weißt du, ich weiß auch nicht, was man da machen sollte, ob man vielleicht künstlich den Wasserstand erhöhen, weißt du, dass nicht so viel Licht an den Boden kommt, dass die Pflanzen gar nicht so wachsen. Früher haben die das ja mal mit Chemie die Gewässer gereinigt. Ne? Das ist natürlich auch nicht das Beste, weißt du. Und die Flüsse unsere müssen zweimal im Jahr gemäht werden, weil jetzt zum Herbst das Wasser konnte gar nicht abfließen. Wenn wir jetzt mal sagen, richtig Platzregen kriegen würden und die Aue ist nicht gemäht, weißt du, fahren wir so über die Ostenau, das ist wie es ist ein Krautmeer. Ne? Das ist nur, da steht nur Kraut im Wasser und du kannst einfach nicht mehr angeln. Weißt du? Und das Wasser kann auch nicht mehr schnell genug abfließen. Deswegen muss das gemäht werden. Bloß also dieses Mähen hat natürlich der Nachteil, das Zeug wird abgemäht, treibt irgendwo hin, setzt sich irgendwo fest, wenn es nicht ganz bis in die Nordsee abfließt und schmeißt sofort wieder Wurzeln. Ne? Das wächst ja wie die Pest. Also, dann hast du da wieder riesige Krautflatschen.
Ich habe einen Bagger gesehen, der einfach komplett so einen Kanal einfach mit der Schaufel raus
und
an die Seite gelegt.
Ja. Dann weiß ich, das haben sie früher auch gemacht. Da sind wir als Jungs mit dem Eimer mitgelaufen. Da war immer mal ein Aal zwischen.
Ja, nee,
ja. doch. Haben die Leute auch selber darauf geachtet, weißt du, wenn da, weißt du, wenn früher mit so einer großen Schaufel, weißt du, und das ist ja im Kraut leben die Aale, die haben sie dann rausgeholt und dann war schon mal eine Mahlzeit Aal dabei. Ne? Und wie gesagt, das muss gemacht werden, weil, guck mal, wir haben ja, du siehst ja jetzt gerade wieder das Elbe-Hochwasser oder Hochwasser, weißt du, und wenn diese Wassermassen kommen und die Abflüsse sind nicht frei, dann saufen wir ab. Nicht? Das Wasser muss ja abfließen können in die Nordsee. Und wenn so ein Gewässer fast zugewachsen ist, das bremst doch enorm. Nicht? Und keine Fische. Das ist ja das Schlimmste.
Letzte Frage, die ich noch habe. Diese kleinen Signalkrebse, sind die eigentlich auch gut für Köder als Köder?
Ja, wenn die sich gehäutet haben. Ne? Die Krebse häuten sich ja einmal im Jahr. Was, das ist der Top-Aalköder. Ne? Mhm. Also hier Krebsfleisch ist ein Top-Köder für Aal. Ne? Auch generell Krebse. Was, es gibt ja jede Menge von künstlichen Krebsen. Und gerade jetzt so für die Zanderangelei und ähnliches, weißt du, das ist die Hauptnahrung der Fische, weißt du, also so einen künstlichen Krebs, was weißt du, an so einem Carolina oder California, wie die heißen, einfach eine Bodenbleimontage, Haken hinter und da so ein Krebs drauf und dann, weißt du, rauswerfen und dann langsam über den Grund zupfen. Also die viele machen ja den Fehler, wenn die auch mit Kunstködern angeln, dass sie zu hektisch, zu schnell angeln. Also immer schön langsam absacken lassen, anziehen, absacken lassen. Und diese Gummifische, die schwimmen ja, was, das sind ja künstliche Krebse, die hast du dann an so einem Vorfach hinter deinem Blei oder was oder Patronenblei heute, was so Carolina Reg und wie die Dinge alle heißen. Was, wir haben früher einfach ein Blei gehabt, heute gibt es ein Patronenblei. Da hast du eine Glaskugel vorgeschaltet, weißt du, und da klatscht das dann immer gegen, soll noch Geräusche machen, dann hast du dann Wirbel, dahinter hast du dann eben dein Vorfach mit dem künstlichen Krebs. Also Krebse sind ein Top-Köder. Ne? Also gehäutet auf Aal gibt es nichts Besseres. An der Elbe gibt es richtig welche, die mit gehäuteten Krebsen handeln, also die sich die Krebse unter Steinen suchen, also wenn die sich dann verstecken, wenn die werfen ja ihren Panzer ab, nicht? Und da sind der Top-Köder. Und die künstlichen Krebse funktionieren top, nicht? Auch oberflächlich kann man mit diesen Krebsen wunderbar auf Hechte angeln, nicht? Die siehst du dann oben auf der Wasserfläche. Die haben so einen Krautschutzhaken, da kannst du dann auch mal die Seerosen werfen, so über die Seerosen zuppen, dann explodiert das Wasser auf einmal und dann knallt der Hecht da drauf, nicht? Also Krebs ist ein Top-Köder.
Horst, vielen Dank. Was steht jetzt noch an für dich die nächsten Tage? Jetzt soll es ein bisschen schlechter werden.
Ja, wie gesagt, jetzt haben wir Donnerstag, freue ich mich nochmal, da machen wir dieses Abschlussangeln und da hatte ich die Frau eines Freundes zur Verfügung gestellt, die grillt für uns, weißt du, die kommt aus Kasachstan und will uns so diese russischen oder polnischen Fleischspieße spendieren, weißt du, nicht? Da machen wir dann noch so, wir angeln dann bis Mittag und dann wird ausgewertet, Siegerehrung gibt's noch nicht, aber dann essen wir nochmal gemeinsam und schwelgen in alten Erinnerungen und jeder lügt dem anderen was vor, was er gefangen hat oder was er nicht gefangen hat. Und dann habe ich jetzt Anfang Oktober bin ich nochmal eine Woche, das ist auch hochinteressant, bin ich nochmal als Schiedsrichter in den Niederlanden. Da gibt das eine Deadbait, also toter Köderfisch. Nee, das ist im Augenblick sehr populär mit toten Köderfisch, weil wir keine lebendigen mehr fischen dürfen. Die werden auf Grund angeboten und da werden also regelmäßig riesige Hechte gefangen. Nicht? Also da gibt es dann auch viele schwören auf Seefisch, da werden ganze Makrelen oder Heringe angeboten und alles. Da freue ich mich schon drauf, weil das, weißt du, das ist ja eine gemütliche Angelei. Da nehme ich meinen Stuhl mit, weißt du, und dann beobachte ich dann den Kandidaten. Wir haben jetzt gerade die Zandermeisterschaft da gefischt, weißt du, da musst du rennen, nicht? Von einer Buhne zur anderen hüppen und über Steine laufen, nicht? Und bei dieser Deadbait-Meisterschaft, da geht es natürlich ein bisschen gemütlicher zu, das ist ein reines Ansitzangeln. Ne?
Kannst du das? Auf dem Stuhl sitzen, anderen Leuten beim Angeln zuzugucken und nicht auszuflippen, wenn die Fehler machen oder selber nein, dahin rennen?
Nein, das nicht. Vielleicht neigt man manchmal dazu, weil man so ein bisschen besserwisserisch ist oder sowas alles. Nein, also ich fieber immer mit demjenigen, den ich begleite, fieber ich mit, weißt du, nicht? Und freue mich mit dem, weißt du, wenn er Erfolg hat oder wenn er keinen Erfolg hat und alles. Weißt du, was ich persönlich überhaupt nicht mache, Jochen, ne, ist, du kriegst ja ständig irgendwelche Fotos von irgendwelchen Anglern, weißt du. Und ich, ganz ehrlich, weißt du, ich hasse Bilder von Fischen, die ich nicht selbst gefangen habe. Weißt du, die Leute sind ja stolz. Jetzt neulich hat mir wieder ein Kumpel hier 3 Hechte gefangen. Freue ich mich für den und sowas alles, weißt du. Nee, aber dann sagst du immer, oh toll, Petri Heil und so. Und dann denke ich, möchte ich das auch gerne gefangen, weißt du. Nee, da neigen einige zu. Und du wirst bei mir auf meinem Handy kein Fischfoto finden. Null. Nee.
Horst, vielen Dank für die schönen Geschichten. Und wenn du jetzt nächste Woche bist du hier, hast du gesagt.
Ja, ich bin, also wie gesagt, ich bin jetzt erst Oktoberwoche bin ich weg. Donnerstag haben wir alte Säcke, nächste Woche bin ich da. Also jetzt, wir warten jetzt sehnsüchtig darauf, dass die ersten Fangmeldungen kommen, was so von den Zandern. Wir haben ja immer im Herbst, dass wir da bei uns die Zander in die Aue einsteigen. Und ich habe gestern schon gehört, der erste 87er, also das ist ein relativ kapitaler Zander, ist schon gefangen worden. Bloß das ist ja noch so warm, Jochen, also es ist ja mehr Hochsommer als im Augenblick können wir ja nicht haben. Ne? Wir haben ja Temperaturen, also, aber ich guck mal zum Himmel, das bewölkt. Also der Wetterwechsel hat sich angekündigt. Ne?
Nachdem ich ja weiß, wie lecker die Zander bei dir waren, drücke ich dir natürlich die Daumen, dass du ganz viel und ganz große wieder fängst.
Er sollte ja nie einen Fisch versprechen, würde ich nie machen, Jochen, nee. Weil so den noch nicht
gefangen. Nee, ich hab, weiß, aber ich drücke ja die Daumen, sag ich ja.
Aber realistisch ist das schon. Ne?
Okay, Horst, vielen Dank.
Sehr und gerne.
Bis die Tage. Tschüss.